Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz, guten Tag. Wenn Politikerinnen wie Angela Merkel Dinge sagen, die eigentlich völlig selbstverständlich sind, dann sind diese Dinge vielleicht gar nicht so selbstverständlich. Zum Beispiel, wenn es um die Bedeutung von unabhängigen Medien geht.
Eine Demokratie braucht Fakten und Information. Sie muss zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden. Es muss möglich sein, aus verschiedenen Perspektiven die Realität zu sehen und daraus die entsprechenden Meinungen zu formen. Dies gilt auch ganz besonders in der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus.
Wahrheit und Lüge, Fakten und Fakes und die Frage, ob auch wirklich alle nötigen Perspektiven abgebildet werden in Zeiten von Corona. Das beschäftigt nicht nur Angela Merkel in ihrem aktuellen Videopodcast. Dieses Themenfeld, das beschäftigt auch uns jetzt in Medias Res. Schön, dass Sie dabei sind. Pegida, ich hör dir trapsen. Das ist die Ansicht von manchen Medienmenschen im Moment, die sagen, bei der Berichterstattung über die Corona-Proteste, da drohen ähnliche Fehler wie damals zu Beginn der Pegida-Demos in Sachsen. Die Demonstranten, die dürften nicht pauschal in eine Ecke gestellt werden und andererseits solle ihnen aber auch nicht einfach so das Mikro hingehalten werden, ohne kritische Einordnung. Darüber spreche ich jetzt mit einem, der beides einschätzen kann, der beides erlebt hat und erlebt, Pegida und Corona. Jetzt live am Telefon Martin Machowitz, Leiter des Leipziger Büros der Zeit. Guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag, hallo.
Gibt es da Ihrer Ansicht nach Parallelen im medialen Umgang mit Pegida und Corona?
Also natürlich kommt einem als Journalist, der Pegida in den letzten Jahren in Ostdeutschland, in Dresden erlebt hat und der viele dieser Demos besucht hat, da irgendwie was bekannt vor. Ja, also man fühlt sich da schon dran erinnert, man denkt irgendwie, irgendwas war da schon mal und hoffentlich machen wir nicht die gleichen Fehler von damals wieder. Aber die Wahrheit ist, ich glaube, dass wir die Fehler gerade eben nicht wiederholen, sondern dass wir sehr wachsam sind, dass Journalisten wie Politiker, die beide damals am Anfang von Pegida viele Fehler gemacht haben, sehr hinterher sind, das heute nicht zu tun. Und ich glaube, dass wir deswegen auch eine gute Chance haben, damit rechtzeitig gut umzugehen.
Wie wirkt sich diese Wachsamkeit denn genau aus? Also was wird konkret richtig gemacht?
Also ich glaube, dass wir uns einfach jetzt sehr genau angucken, wer geht da hin, wer demonstriert da, wofür wird da demonstriert und wogegen, und wir schichten das ab und wir sind nicht pauschal in unseren Urteilen. Als wir mit Pegida angefangen haben, uns zu beschäftigen, da hat uns das alle wahnsinnig überrascht und wahnsinnig überrollt und wir wussten gar nicht, wie man damit umgehen soll. Und ich weiß, dass viele Kollegen, auch ich selbst, relativ hektisch reagiert haben damals. Wir konnten das nicht einordnen. Dann sind viele Pauschalisierungen passiert und ich glaube, dass es da so eine Verhärtung gegeben hat, auch auf der Seite der Demonstranten, die damals noch nicht ganz so radikal waren, zumindest nicht alle, wie es heute ist, das hat schon was damit zu tun. Jetzt bei Corona merke ich, wir versuchen das auseinander zu schichten und auseinander zu dividieren. Wir gucken uns an, wer sind da Verschwörungstheoretiker und wer ist sowieso verloren. Okay, mit denen muss man vielleicht irgendwie keine großen Debatten mehr führen. Dann sind da aber vielleicht auch Leute, die haben berechtigte Anliegen, die haben irgendwie Probleme mit den Shutdown-Maßnahmen, finden, dass das nicht gut kommuniziert ist oder haben irgendwie Zweifel an den Zahlen oder haben einfach Fragen. Das sind Leute, mit denen müssen wir uns, glaube ich, beschäftigen. Das betrifft Journalismus wie Politik. Und dass es jetzt zum Beispiel Politiker gibt, die da hingehen und die schauen, wer ist denn jetzt gesprächsbereit, mit wem kann ich da diskutieren, wer hat irgendwie ein Anliegen, mit dem ich mich in jedem Fall beschäftigen muss. Das ist schon mal gut. Das ist damals bei Pegida nicht passiert. Ich glaube, das ist der wichtigste Lerneffekt.
Okay, jetzt frage ich mich aber als Journalist, wenn ich da hingehe und über die Proteste berichte, Sie sagen, differenzieren ist ja wichtig. Hilft das dann weiter, wenn ich nach jeder Demo sage, da waren 8 lupenreine Nazis, 5 Impfgegner und 7 verzweifelte Eltern von Kita-Kindern?
Ich weiß nicht, ob man das immer so aufrechnen und ausrechnen muss. Ich glaube, wichtig ist, dass man nicht sich hinstellt und sagt, ich sage mal jetzt, das sind alles Verschwörungstheoretiker, mit denen müssen wir uns nicht beschäftigen. Genauso wie man bei Pegida am Anfang vielleicht einmal zu viel gesagt hat, das sind alles Rechte, mit denen müssen wir uns auch nicht beschäftigen. Wir müssen einfach schauen, dass wenn wir auf so eine Demo gehen, dass wir uns angucken, was sind da Punkte, die vorgetragen werden, die eine Plausibilität haben oder zumindest eine Berechtigung, diskutiert zu werden. Und über diese Punkte kann und muss man dann berichten. Das heißt nicht, dass man bei jeder Demo irgendwie sozusagen eine Protokollpflicht hätte zu sagen, die war jetzt so böse, die nächste Demo war so böse und die dritte Demo in Abstufung dann so böse, sondern ich glaube, wenn man wenn man sich diese Demonstration anschaut, wenn man sich die Leute anhört, dann ist es einfach eine gute journalistische Tugend, für sich selbst zu gucken, was sind da Anliegen, die formuliert werden und mit denen wir uns beschäftigen müssen.
Aber müssen wir uns wirklich so intensiv mit diesen Leuten beschäftigen? Ich habe das Gefühl, dass diese Proteste im Moment überall sind. Und ja, es gibt eben auch Leute, die sagen, es wird viel zu viel über diese Proteste berichtet.
Ich finde das eine wichtige Debatte. Ich glaube, dass wir uns immer fragen müssen, ob wir diejenigen, die am lautesten sind, nur deswegen, weil sie so laut sind, besonders ernst nehmen. Und ob wir vielleicht viele Leute, die sich nicht mit solchen Demonstrationen beschäftigen, die nicht auf so Demonstrationen gehen, aber trotzdem Fragen haben, ob wir uns mit denen nicht genug beschäftigen. Also ich glaube, das ist eine wichtige Debatte. Ich glaube, dass wir natürlich aufpassen müssen, da nicht zu überpacen, dass wir nicht irgendwie anfangen dürfen, so zu tun, als wäre jetzt ganz Deutschland im Aufstand gegen die Corona-Regeln. Denn das ist nicht so. Die Umfragen zeigen, dass die Leute sehr überwiegend dafür sind. Heißt aber im Umkehrschluss eben auch nicht, dass man das ignorieren muss und dass man darüber hinweggehen muss, darüber nicht mehr berichten soll. Ich glaube, da muss man einfach ein gutes Maß finden. Und bei Pegida, wenn man da dann nochmal Bezug drauf nehmen möchte, da war es einfach so, wir hatten da immer so exzessive Phasen. Wir hatten da nie irgendwie mal eine Phase, in der wir ganz besonnen, zumindest in der Anfangszeit, in der wir ganz besonnen darüber berichtet haben und irgendwie uns das abgeschichtet haben, sondern erst haben wir sozusagen nicht genug hingeguckt. Dann hatte man den Eindruck, es gibt in ganz Deutschland nichts anderes mehr als Pegida. Und damit haben wir dann natürlich irgendwie auch dafür gesorgt, dass da ein bestimmtes Bild entsteht. Da müssen wir jetzt einfach bei Corona aufpassen, bei den Corona-Demos aufpassen. Und ich sage, also meine Meinung ist, dass wir das gerade als Medien ganz gut im Griff haben.
Martin Machowitz, Leiter des Leipziger Büros der Zeit. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke.
Also kritisch bleiben und distanziert, und das hilft im Journalismus ja sowieso immer weiter, das schützt auch vor peinlichen Momenten, zum Beispiel vor so einem Moment, wie ihn Gabor Steingart mal erlebt hat, als er noch Chefredakteur vom Handelsblatt war und der Bundeskanzlerin nach einem Gespräch vor Publikum etwas zu nahe kommen wollte.
Vielen Dank, Frau Merkel. Vielen Dank. So, komm. Darf ich Sie einmal umarmen hier? Einmal. Bitteschön, komm.
Bitteschön, Dankeschön. Steingart hat damals übrigens keine Umarmung bekommen und jetzt will er solche Umarmungen anscheinend auch gar nicht mehr, weil er sich mit seinem neuen Projekt, dem digitalen Medienunternehmen Media Pioneer, bewusst kritisch gibt gegenüber Politikerinnen und Politikern. Damit will er möglichst viele zahlende Kundinnen und Kunden gewinnen und dabei helfen soll auch der außergewöhnliche Redaktionssitz, ein Schiff, das ab heute auf der Spree durchs Regierungsviertel schippert. Und wie für Steingart üblich, spart er auch nicht mit großen Worten.
Die schwimmende Bühne für den Journalismus einer neuen Zeit. Media Pioneer, 100% Journalismus, keine Märchen.
Gabor Steingart im Image-Video zu Media Pioneer. 40 Meter lang ist das Redaktionsschiff, das ab heute rund 15 Journalisten beherbergt und Produktionsort ist für Newsletter, Podcasts und Events. Dieser ungewöhnliche Redaktionssitz stehe zuallererst für eines, sagt Chefredakteur Michael Bröker, für Bewegung.
Ich glaube, das ist nun wirklich etwas, was wir in der Verlagsindustrie, und ich war nun mal auch lange Jahre bei einem Verlag, dringend lernen sollten, ständig in Bewegung zu sein. Wir sind nicht fertig, unsere Produkte sind nicht fertig, unser Portal ist nicht fertig. Auch mit dem Schiff wissen wir noch nicht alles, was man damit machen kann. Es ist erst ein Symbol, es ist ein Ort der Begegnung, aber es ist etwas, das sich bewegt. Und das hält uns, glaube ich, auch im Kopf frisch.
Dank dieser Frische will Media Pioneer einiges anders machen. Zuallererst beim Geschäftsmodell. Statt einen Teil der Einnahmen mit Werbung zu generieren, sollen ausschließlich die Abonnenten das Start-up profitabel machen. 25 Euro, ermäßigt 10, beträgt der monatliche Beitrag. Auch eine Fördermitgliedschaft für über 800 Euro ist vorgesehen. Zudem sollen 10% der Aktien an Leser gehen. Das Ziel, unabhängig sein von Anzeigenkunden. Für Wiebke Losen, die als Professorin an der Universität Hamburg zu Pionierjournalismus forscht, ist das typisch für Start-ups im Medienbereich. Die Suche etwa nach einer anderen Finanzierung.
Es gibt sowas wie eine Community des Pionierjournalismus. Und wenn man sich das von oben anguckt, kann man sehen, dass es eine Orientierung ist, Journalismus anders machen zu wollen. Und das, je nachdem, wo die Ausrichtung dann ist, auf verschiedene Art und Weise.
Auch inhaltlich will Media Pioneer neue Maßstäbe setzen. 100% Journalismus, keine Märchen, ist nur ein Claim. Zuletzt sind die Macher auf den Slogan »Let's celebrate the opinion of others« gekommen. Versprechen, die zunächst mal nach reiner PR klingen. Doch was bedeutet überhaupt 100% Journalismus, wie es das Image-Video verspricht? Man wolle gegen den Stachel lücken, eine Alternative bieten zu Berichten, die immer wieder geschrieben würden. Den Perspektivwechsel kultivieren, heißt es aus der Redaktion. Das ist zunächst mal nach hinten losgegangen, etwa als Start-up-Gründer Steingart Mitte April der Konkurrenz einen geistigen Lockdown vorwarf, weil angeblich alle nur für die Einführung von Eurobonds geschrieben hätten. Jürn Kruse, Chefredakteur von übermedien.de.
Dabei, und da haben ja auch mehrere darauf hingewiesen, gab es natürlich ganz viele Artikel in ganz vielen verschiedenen Medien, wo sich Journalisten oder andere Experten dafür ausgesprochen haben, eben keine Eurobonds einzuführen. Diese Meinung war mitnichten exklusiv, aber der ganze Newsletter basierte darauf, dass diese Meinung eine ganz besondere ist, mit der er sich diesem Mainstream entgegenstellen würde. Und ich sag mal, eine halbe Sekunde braucht vielleicht Google, um da diverse Treffer auszuspucken, wie viele Leute auch gegen Eurobonds argumentiert haben.
Auch der Claim Celebrate the Opinion of Others, der aus einem weiteren Image-Video stammt, verwirrt. Zumal der Slogan unterlegt ist mit Bildern unter anderem von der AfD-Politikerin Alice Weidel, von US-Präsident Trump und von dessen ehemaligen politischen Berater Steve Bannon, die alle nicht gerade Verfechter des demokratischen Diskurses sind. Nachgefragt klingt das bei Chefredakteur Michael Bröker deutlich geerdeter.
Unsere Leitplanken sind die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Meinungsfreiheit, der Minderheitenschutz. Und trotzdem glaube ich, dass viele Gesprächspartner außerhalb dieses Konsenses stellen, die dort noch gar nicht sind. Die Bannon würde ich jetzt nicht nennen, aber trotzdem ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, mit diesen Menschen, ob wir sie immer zu Wort kommen lassen müssen, in welchem Format wird man sehen.
Sagt Bröker und präzisiert, die publizistische Mitte sei noch nicht ausreichend besetzt. Die will Media Pioneer nun vor allem mit einer starken Meinung und mit Stimmen aus der Politik und von Expertinnen bespielen. Immerhin, die bislang kostenfreien Angebote haben dem Start-up nach eigenen Angaben pro Woche mehr als 1 Million Podcast-Streams und 180.000 Abonnenten des Steingart-Newsletters beschert. Ob die Inhalte aber anders genug sind, dass dafür genügend Menschen bezahlen, darf mit Spannung erwartet werden.
Und das wird auch Gabor Steingart deshalb sehr interessieren, weil er selbst über 40% der Anteile hat an seinem Medienprojekt. Der Axel Springer Verlag ist übrigens noch ein bisschen mehr beteiligt, mit zurzeit über 46%. Was ansonsten zu erfahren und zu wissen ist über Media Pioneer, das hat Vera Linz berichtet. Bei Medias Res, da machen wir schon länger einen großen Bogen um den Begriff Fake News, weil damit ja inzwischen vor allem Journalisten und Journalistinnen pauschal diskreditiert werden. Und wir benutzen deshalb lieber das Wort Desinformation. Aber auch das wird inzwischen von Politikern benutzt, um unabhängige Medien abzuwerten. Die russische Regierung, die wirft zum Beispiel gerade der britischen Financial Times Desinformation vor und der US-amerikanischen New York Times auch. Tilko Ries, unser zurzeit in Deutschland weilender Russland-Korrespondent. Worum geht's da genau?
Die New York Times und die Financial Times haben sich die sogenannte Übersterblichkeit angeschaut aus dem Monat April. Also haben sich die Zahlen besorgt, das sind vorläufige Zahlen, muss man sagen, aus den Standesämtern von Moskau und was die Financial Times betrifft, auch von St. Petersburg. Haben sich angeschaut, wie viele Menschen sind im April 2020 gestorben. Im Vergleich haben sie es gesetzt zu den Zahlen, zu den Sterbezahlen aus den Monaten April des vergangenen Jahres und der vergangenen Jahre insgesamt, haben Durchschnittswerte gebildet und sind darauf gekommen, dass im April dieses Jahres bis zu 20% mehr Menschen gestorben sind und haben den Schluss gezogen, das entspricht aber nicht den Covid-19-Zahlen oder der Erhöhung der Sterblichkeit durch Covid-19, die in Russland außerordentlich niedrig liegt nach offiziellen Zahlen. Das Land liegt, was die Statistiken weltweit betrifft, sozusagen sehr, sehr weit vorne, was die niedrige Sterblichkeit betrifft. Ja, und das waren die Artikel, die jeweils erschienen sind in beiden Zeitungen. Man muss dazu sagen, es gibt gibt noch eine russische englischsprachige Zeitung, The Moscow Times. Die hat ganz ähnlich berichtet, auch in der vergangenen Woche.
Und das passte der russischen Regierung nicht, richtig?
Das passte der russischen Regierung nicht, insofern als sich Duma-Abgeordnete, Parlamentsabgeordnete also gemeldet haben, beschwert haben, hier würden Falschinformationen verbreitet, Desinformationen verbreitet. Darauf ist dann auch das Außenministerium, das russische, also das ist dann schon eine Ebene höher, das russische Außenministerium angesprungen, hat die Botschaften vorgeschickt, die in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten sich ja öffentlich kundgetan haben, dass es sich hier um eine falsche Geschichte handele. Die Financial Times hat auch einen Artikel des russischen Botschafters in London abgedruckt. Und dann wurde diskutiert, behalten diese Journalisten ihre Akkreditierung, die sie brauchen für ihre Arbeit in Moskau und in Russland. Und da ist die Entscheidung zurzeit jedenfalls, nein, die Akkreditierung entziehen wir nicht.
Nun ist es ja so, dass diese ganzen Corona-Zahlen, egal in welchem Land, immer mit Vorsicht betrachtet werden müssen, auch in Russland. Gibt es trotzdem irgendwas an der Vorgehensweise von den Kolleginnen und Kollegen zu kritisieren oder ist das halt wirklich eine politische Kampagne?
Die Geschichten sind vollkommen in Ordnung. Es sind gute journalistische Artikel. Sie haben diese Zahlen aufgespürt, die musste man auch erstmal finden, die lagen nicht irgendwie so ganz offensichtlich auf dem Tisch und haben diese Frage gestellt, die wir ja alle stellen. Warum fällt die Sterblichkeit in Russland so überraschend niedrig aus? Liegt es am guten Gesundheitssystem oder gibt es irgendeine andere Konstitution, Disposition, die dort günstig ist? Also woran liegt es? Aber Zahlen sind immer auch politisches Material. Der Präsident Wladimir Putin hat schon gesagt, wir haben eine weltweit niedrige Sterblichkeit und dann weiß auch jeder, das wird so bleiben. Also die Kollegen haben die Frage gestellt, gibt es da möglicherweise Manipulation? Das ist so genau nicht nachzuweisen, aber in der Übersterblichkeit werden zumindest Fragen deutlich und das haben sie in ihre Geschichte verpackt. Bei der Financial Times hätte ich gesagt, ich hätte die Extrapolation auf Russland insgesamt nicht vorgenommen, denn das tun sie. Es liegen Zahlen vor aus Moskau und St. Petersburg, aus den Regionen noch nicht, die kommen erst im nächsten Monat.
Jetzt geht es ja um die New York Times und die Financial Times, die da so Manipulationsvorwürfe haben. Nehmen wir mal an, das hätte jetzt ein russischer Journalist oder eine Journalistin veröffentlicht. Hätte wahrscheinlich eher nicht gemacht, weil sie dann mit irgendwelchen Dingen konfrontiert gewesen wäre, oder?
Ja, mit handfesten Strafen konfrontiert. Es gibt seit einiger Zeit gesetzliche Vorschriften, die Verbreitung von Falschinformationen, zum Beispiel in sozialen Netzwerken, unter Strafe stellen. Dafür gibt es inzwischen einige Beispiele, auch was Corona und Covid betrifft. Eine Frau aus Tscheljabinsk zum Beispiel, Südrussland, hat geschrieben, man zwinge die Ärzte in der Statistik, Lungenentzündung anzukreuzen statt Corona. Beweise dafür hatte sie nicht vorgebracht. Diese Frau ist inzwischen zu 30.000 Rubeln Strafe verurteilt worden. Das sind etwa 380 Euro. Also der Staat greift, und das ist nicht der einzige Fall, der Staat greift gegen Falschinformationen durch, aber auch in anderen Fällen, etwa wenn Menschen über die neue Weltordnung, die morgen oder übermorgen Einzug halte, schreiben. Auch da gibt es Strafen, die verhängt werden.
Tilko Gries, unser Russland-Korrespondent über den Umgang mit Zahlen in Zeiten von Corona. Vielen Dank. Wenn Leute darauf reinfallen, dass, sagen wir mal, Lutschbonbons helfen gegen Corona, dann können wir das lustig finden und uns kringeln vor Lachen. Aber so richtig lustig ist das eigentlich gar nicht. Denn selbst wenn so Corona-Falschnachrichten noch so harmlos wirken, sie können im realen Leben wirklich Spuren hinterlassen. Spuren, die überhaupt nicht lustig sind. Anne-Kathrin Mellmann mit Beispielen aus Mexiko.
Limon, Aspirina.
Ein Video, das sich in Lateinamerika schnell verbreitet hat, zeigt einen Mann, der Limette, Aspirin und Honig mixt und behauptet, das helfe garantiert gegen Covid-19. Seine ganze Familie sei dadurch gesund geworden. Ein anderes Machwerk, das auch in sozialen Netzwerken kursiert, bezichtigt den Mundschutz, er führe zu Sauerstoffmangel. In dem kleinen Ort San Mateo Capuluac demolierten Anwohner zwei Streifenwagen. Sie waren überzeugt davon, die Beamten hätten nicht die Bürgersteige desinfizieren, sondern das Coronavirus versprühen wollen. In der Stadt Zitácuaro verbreitete sich ein ähnliches Gerücht. Viele bezweifeln zudem die Existenz des Virus.
Porque si en verdad la pandemia existe,
Wenn es dieses Virus wirklich gibt, warum sind die großen Supermärkte dann immer noch geöffnet? Angeblich ist die Pandemie in Zitácuaro angekommen, aber wir haben hier keine Kranken. Die Regierung flößt uns nur Angst ein. Bürgermeister und Gouverneur des Bundesstaats Michoacán versuchten lange vergeblich, die Menschen zu beruhigen. Auch in der Millionenmetropole Mexiko-Stadt kursieren etliche Falschinformationen und krude Theorien. Patienten mit Covid-19-Symptomen in öffentlichen Kliniken würden getötet und Verstorbene versteckt. Hartnäckig hält sich das Gerücht, das Coronavirus sei eine Erfindung der Politik. Unterdessen steigen die Fallzahlen. In Mexiko-Stadt sind die Kliniken, die Covid-19-Fälle behandeln, längst überbelegt. Und das ist kein Gerücht.
Anne-Kathrin Mellmann über die Folgen von Desinformation zum Beispiel in Mexiko. Und jetzt zu was ganz anderem, zu einem Menschen, der heute 70 Jahre alt geworden ist. Thomas Gottschalk, ein Medienmann, den alle kennen, die Wetten, das selbst am Fernseher miterlebt haben oder ihn vielleicht auch schon begleitet haben bei seinen ersten Radioschritten im Bayerischen Rundfunk. Wie das damals so war mit ihm und dem Radio, das hat Gottschalk vor ein paar Jahren dem BR so gesagt.
Es wurden ja damals eben keine DJs gesucht oder nicht Menschen, die sich für Musik interessiert haben, sondern eher journalistische Mitarbeiter, die zur Belohnung zwischen ihren journalistischen Beiträgen Musik spielen durften. Und ein solcher wurde ich dann, relativ zäh, weil natürlich die Themen, die ich in diesen Redaktionssitzungen angeboten habe, doch eher leichter Natur waren. Und da waren die Bedenkenträger natürlich gefragter. Also die Steigerung der Selbstmordrate bei der Bundeswehr war als Thema immer willkommener als die Münchner Modewoche, die mich persönlich mehr interessiert hat. Und man hat mich dann immer so ein bisschen so mit gütigem Kopfnicken, dann lass ihn auch mal ein paar Minuten machen.
Tja, und aus diesen paar Minuten ist dann deutlich mehr geworden. Und das wird wohl auch noch so weitergehen. Zum Beispiel mit einer Sonderausgabe von Wetten, dass. Die ist zwar gerade Corona-bedingt verschoben worden, aber soll nach wie vor stattfinden, irgendwann im nächsten Jahr. Also immer noch viel los bei Thomas Gottschalk, auch über seinen 70. Geburtstag hinaus. Nur bei Twitter nicht. Da war er zwar eine Zeit lang sehr aktiv, ist aber aus einer selbstverordneten Sommerpause nie zurückgekehrt. Mehr zu diesem Aspekt aus Gottschalks Leben gibt es bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de/mediasres.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Robert Schmiedl, ich bin der Leiter der Lokalredaktion des Pfaffenhofener Kurier, der hier mitten in Bayern in der schönen Hallertau sitzt, zwischen Ingolstadt und München. Und wir befinden uns genau dort, wo bekanntlich das Bier, also um genauer zu sein, der Hopfen wächst. Unsere morgige Ausgabe ist sehr politisch geprägt. Bei uns ist jetzt dann nachmittags die konstituierende Sitzung des Kreistages, wo heute der neue Landrat vereidigt wird. Das ist ein FW-Politiker namens Albert Gürtner. Und der löst unseren bisherigen CSU-Landrat Martin Wolf ab. Damit kommt es zum einem politischen Neuanfang bei uns im Landkreis, denn künftig regiert hier nicht mehr die CSU in erster Linie, sondern ein buntes Bündnis mit Freien Wählern, SPD, Grünen, ÖDP und der Bürgerliste, während die CSU in die Oppositionsrolle rutscht.
So viel war es vom Dialekt hier in Medias Res im Deutschlandfunk. Und damit wir nicht vergessen, wie diese Corona-Zeit so war, was wir da so gedacht und gemacht haben, dafür kann es sich lohnen, ein Corona-Tagebuch zu schreiben. Und wer jetzt sagt, na, kann ich nicht so richtig das mit dem Schreiben, das wird sowieso nicht so gut, dann ist es auch möglich, die Tagebücher von anderen Leuten zu lesen. Die Kollegen vom Büchermarkt, die schauen gleich schon mal in solche Tagebücher, und zwar von französischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Und wenn Sie uns bei unserer Arbeit zuschauen wollen, dann gehen Sie doch mal auf Twitter, da heißen wir DLF Medien. Da finden Sie interessante Informationen aus der Medienwelt. Ich bin Christoph Sterz, noch einen guten Montag.